Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlingsholden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farbe beleben. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Mit diesen Zeilen aus dem Faust begrüße Sie ganz herzlich zum neuen Frühjahrszyklus der Reihe Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich habe diese Zeilen ausgewählt, weil ich hoffe und wünsche, dass Sie in diesen Tagen auch etwas verspüren von dem Hoffnungsglück, das im Tale grünt, dass Sie spüren, dass Bildung und besonders auch diese Reihe Wissen fürs Leben Ihren Alltag mit Farbe versieht. Und dass Sie hier im Festsaal der Arbeiterkammer auch das Gefühl haben, hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein. Goethe spricht im Osterspaziergang vom Hoffnungsglück. Wilhelm Schmid, unser heutiger Referent, der kennt noch andere Formen des Glücks, die er Ihnen gleich erklären wird. Und er ist überzeugt, Glück ist nicht das Wichtigste im Leben. Ja, was dann? Sie werden es erfahren. Professor Wilhelm Schmid ist ein freier Philosoph, ein Freund der Weisheit, ein Freund des Lebens, auch wenn das Leben manchmal nicht fair erscheint. Das Leben ist nicht fair, man kann es trotzdem lieben. Vielleicht haben Sie diesen neuen Artikel von Wilhelm Schmid in Psychologie heute im Februar gelesen. Genauso faszinierend wie seine Bücher, dieses Glücksbüchlein oder das Liebesbüchlein, um das es im vergangenen Herbst ging. Die immer klare und der meist nüchterne Stil der Argumentation, seine Hingabe an den Alltag und an Alltägliches, seine Bodenständigkeit, die Menschlichkeit, Heiterkeit, Ironie und Selbstironie seiner mit leichter Feder geschriebenen Texte haben Wilhelm Schmid zu einem der meistgelesenen philosophischen Publizisten im deutschen Sprachraum gemacht und zu einem gefragten Vortragenden, der an jedem Abend an drei Orten sein könnte. Und darum freue ich mich sehr und bin sehr zufrieden, dass Sie heute an diesem Abend bei uns in Feldkirch sind. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wer ist der glücklichste Mensch? Darauf lässt sich sehr klar antworten. Der ist der glücklichste Mensch, der sich keine Gedanken über das Glück macht. Das stammt nicht von mir, das stammt von Seneca vor 2000 Jahren. Das hat Seneca aber nicht davon abgehalten, ein dickes Buch über das Glück zu schreiben. Also er hat sich Gedanken über das Glück gemacht. Mir liegt es auch nahe, so zu denken wie Seneca. Der ist der Glücklichste, der sich keine Gedanken über das Glück macht. Und ich habe mir auch sehr lange in meinem Leben keine Gedanken über das Glück gemacht. Bis ich mit so vielen Menschen konfrontiert war, die sich Gedanken über das Glück machten. Und nachdem ich eine Weile damit verbracht habe, mir zu denken, sollen sie doch, was geht das mich an, habe ich mir das neu überlegt, wenn Menschen das beschäftigt, dann hat es mich auch zu beschäftigen. Das war die Quintessenz, die ich gezogen habe aus einer mehrjährigen Arbeit nebenher an einem Krankenhaus in der Nähe von Zürich, als philosophischer Seelsorger. In dieser Funktion ist mir erst klar geworden, wie viele Menschen umgetrieben sind von der Frage nach Glück und möglicherweise fehlgehen auf dieser Suche nach Glück. Und da wollte ich doch das meine dazu tun, diese Menschen nicht fehlgehen zu lassen, sondern ihnen Rüstzeug an die Hand zu geben, wie sie mit diesem Glück so umgehen können, dass es dann eben doch gut für sie wird. Denn die große Frage ist ja, macht Glück immer glücklich? Das glauben zwar alle Menschen, aber das stimmt ganz offenkundig für viele Menschen nicht. Glück kann auch unglücklich machen, nämlich dann, wenn man es falsch anfasst und wenn man in dieses Glück Hoffnungen reinsteckt, die sich so nicht realisieren lassen. Das trifft möglicherweise auch für das Hoffnungsglück zu, das Sie mit Goethe zitiert haben, denn das ist ja das, die Hoffnung auf den Frühling, die uns jetzt die vergangenen Tage, heute nicht so sehr, aber die vergangenen Tage sehr beflügelt hat. Und wenn der Frühling dann kommt, ist es wirklich wunderschön. Aber besteht etwa das ganze Jahr aus Frühling? Das ist ja nicht der Fall. Also wir müssen dann auch wieder zurechtkommen mit der Zeit, in der nicht Frühling ist. Wir wollen dafür aber selbstverständlich den Frühling so nutzen, dass wir im Frühling die Energien schöpfen, die uns dann den Rest des Jahres auch gut überstehen lassen. Ich möchte Ihnen auseinanderlegen, was aus meiner Sicht unter Glück verstanden werden kann, nicht zu dem Zweck, Sie auf irgendetwas Bestimmtes zu verpflichten. Bei einem Philosophen, jedenfalls wenn er seinen Job ordentlich macht, werden Sie zu nichts verpflichtet. Sondern Sie sollen das Handwerkszeug an die Hand bekommen, das Sie in die Lage dazu versetzt, am Ende des Abends besser sagen zu können, was bedeutet Glück für mich und welches Glück bedeutet was für mich. Denn es verbergen sich unter diesem einen Wort Glück, das wir im Deutschen nur haben, andere Sprachen haben mehrere Worte dafür, unter diesem einen Wort Glück verbergen sich mehrere Bedeutungen. Da ist zunächst das Zufallsglück, das dem Glück im Deutschen auch den Namen gegeben hat. Glück im Deutschen kommt vom mittelhochdeutschen Gelücke her. Und Gelücke bezeichnete einfach den zufälligen Ausgang einer Angelegenheit. Also zum Beispiel ein Gerichtsprozess. Und am Ende wurde Recht gesprochen. Und da gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie erfahren Sie in diesen Dingen sind. Aber entweder passt es Ihnen oder es passt Ihnen nicht. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und wenn es Ihnen passt, dann würden Sie heute sagen, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Zufallsglück, weil es wird vor Gericht recht gesprochen und Sie wissen ja, das kann so und so rum ausgehen. Das wird in beiden Fällen juristisch wasserdicht argumentiert, aber es genügt eine kleine Drehung, dann kann das wasserdicht ganz anders argumentiert werden. Also der Zufall war im Mittelalter da und der Zufall spielt auch heute eine Rolle. Das kann mir kein Jurist ausreden. Aber die Juristen wollen einem das auch gar nicht ausreden. Die wissen das ganz gut. Und wenn es nicht gut für mich ausgeht, dann würden Sie nach Hause kommen und sagen, da habe ich jetzt aber kein Glück gehabt. Sehen Sie, das ist der Unterschied zum Mittelalter, weil im Mittelalter wären Sie nach Hause gekommen und hätten in jedem Fall gesagt, da habe ich aber Glück gehabt. Egal, ob Sie Pech gehabt hätten. Man konnte erst aus dem Kontext der Erzählung dann schließen, aha, das Glück war jetzt so rum und nicht so rum. Ursprünglich war das Zufallsglück also glücklich und unglücklich. Ich will damit sagen, Gelücke meinte ursprünglich nicht positiv, sondern auch negativ. Einfach das, was uns zufällt, was uns überkommt, ohne dass wir es bestimmen können. Das ist keine Eigenart der deutschen Sprache, das ist eine Eigenart auch des alten Lateinischen. Da hieß dieses Glück Fortuna und wurde als Göttin verehrt. Und alles, was zufällig über die Menschen kam, wurde akzeptiert, egal ob gut oder schlecht, weil es kam von einer Göttin. Nicht wahr? Wenn Sie vom Gerichtsprozess nach Hause kommen, sagen Sie nicht, das kam jetzt von einer Göttin. von Göttin Justitia. Wir machen uns heute lächerlich, wenn wir das auf göttliche Ursprünge zurückführen würden. Und genauso war das auch im alten Griechischen. Da hieß dieses Glück Tychä und auch Tychä wurde als Göttin verehrt. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich die Griechen schon davon verabschiedet haben. Mir scheint eher, dass das heute auch noch als von etlichen jedenfalls als Schicksal empfunden wird, von anderen dann nicht, die gehen dann auf die Straße. Das sind die Neugriechen. Aber wir müssen ihnen trotzdem beispringen. Ich bin da ein ganz vehementer Verfechter von, wir sind eine europäische Familie und in einer Familie steht man sich bei, auch wenn der Sohn eine Dummheit gemacht hat, das ist doch keine Frage. Wenn wir denen beistehen, wenn sie eine Dummheit gemacht haben, dann stehen die uns auch mal bei, wenn wir mal eine Dummheit machen. Und da können wir darauf verwetten, dass wir auch mal eine Dummheit machen werden. Wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, schon gar nicht die finanzpolitische. Unser Leben ist sehr stark bestimmt vom Zufallsglück. Und wir brauchen sehr viel davon. Das können Sie leicht sehen daran, wenn Sie Ihr Leben rekapitulieren, wenn Sie schon ein bisschen Leben hinter sich haben. Was hat Sie dahin geführt, wo Sie jetzt sind? Zum Beispiel auch an den heutigen Abend. Da könnte ein Zufall daran beteiligt gewesen sein, dass Ihnen ein Prospekt in die Hand gefallen ist oder jemand Sie angerufen hat. Oder dass Sie die Stelle erreicht haben, beruflich, an der Sie sind. War das komplett Planung? Steckte da wirklich ein Aktionsplan dahinter? Teils vielleicht schon, aber entscheidende Dinge kamen per Zufall. Und wenn Sie den Menschen neben sich betrachten, mit dem Sie glücklicherweise zusammen sind, haben Sie den planmäßig gefunden? Da waren Zufälle beteiligt, in jedem einzelnen Fall ohne Ausnahme. Und wenn wir unsere blanke Existenz betrachten, so wie wir da sind, wer hat uns gemacht? Ganz ursprünglich meine ich. Abgesehen davon, dass möglicherweise eine uns nicht genau bekannte Macht beteiligt war, aber der unmittelbare Vorgang, dass da die beiden Eltern an diesem Abend oder in dieser Nacht sich begegnet sind, das mag schon einigem Zufall geschuldet gewesen sein. Und dass dann diese Samenzelle mit dieser Eizelle sich zielsicher begegnet ist. Wir wissen zwar, womit das heute zu tun hat, das hat mit Maiglöckchenduft zu tun, den die Eizellen verströmen und die Samenzellen, die auch das Hoffnungsglück in sich genetisch programmiert haben, haben nichts anderes im Sinn, als Maiglöckchen riechen zu wollen. Und wo es am stärksten riecht, da fliegen sie mit Raketengeschwindigkeit hin. Aber welche Samenzelle von den Millionen, die unterwegs sind in diesem Moment, genau diese Eizelle trifft, es könnte sein, dass es der blanke Zufall ist. Wir persönlich, ein Resultat des blanken Zufalls, das wollen wir nicht gerne akzeptieren. Ich auch nicht. Ich bin kein Produkt eines Zufalls. Absichtsvoll hat jemand da die Dinge in die Wege geleitet und die Torpedos krumme Wege geführt. Das Dumme ist nur, ich weiß auch nicht, wer es war. Ich vermute nur, dass da Mächte im Schwange sind, die wir nicht genau kennen, die wir vielleicht, wenn wir wollen, benennen können, unter anderem auch mit dem Namen Gott, aber auch einfach nur mit dem Namen Schicksal. Die mögen daran beteiligt gewesen sein. Sicher ist nur eins, ich war in diesem Moment, in diesem Ursprungsmoment nicht beteiligt, es gab mich noch nicht und später bei vielen anderen Zufällen möglicherweise auch nicht. Denn der Zufall hat es an sich, zuzufallen, deswegen heißt er so, uns zuzufallen und wir können ihn nicht machen. Nichts würden wir lieber tun, nicht wahr, als die Zufälle, die uns zu Pass kommen, zu machen. Aber es ist noch niemandem gelungen. Sind wir also komplett machtlos in Bezug auf das Zufallsglück? Nein, komplett machtlos sind wir nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist unsere Haltung gegenüber dem Zufallsglück. Wenn wir durchs Leben gehen, können wir uns grundsätzlich verschließen gegenüber dem Zufall. Wie soll das gehen? Na, ganz wortwörtlich, Tür verschließen und drin bleiben. Dann läuft Ihnen niemand zufälligerweise über den Weg. Dann haben Sie keine zufälligen Begegnungen. Und da Sie dann niemand mehr kennt in Bälde, werden auch nicht zufälligerweise Jobangebote oder sowas ins Haus kommen. Das ist keine gute Idee. Also die bessere Idee ist, sich zu öffnen für den Zufall, der kommt. Öffnen können wir uns allerdings nur grundsätzlich, nicht nur für den günstigen Zufall. Natürlich, ich würde das auch gern wollen. Ich öffne mich nach dieser Seite hin. Aber nach dieser Seite hin halte ich mich verschlossen. Das liebt der Zufall aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Zufall eine eigene Wesenheit ist, aber mir scheint es manchmal eine zu sein. Der günstige Zufall kommt gerne zu dem Menschen, der sich offen für alle Zufälle hält. Der ungünstige Zufall kommt gerne zu den Menschen, die nur den günstigen haben wollen. Das Leben scheint mir manchmal ein bisschen sarkastisch zu sein, ironisch, manchmal auch, je nachdem, wie man es nimmt, witzig. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass uns nicht langweilig wird. Das Einzige, was wir noch mehr tun können, außer uns offen halten für den Zufall, ist, wir können den Zufall auch kitzeln. Nicht nur wir lieben das Kitzeln, jedenfalls als Kinder haben wir es geliebt, sondern der Zufall liebt auch das Kitzeln. Wie kitzelt man den Zufall? Machen wir es an einem etwas banalen Beispiel klar. Wenn Sie die Idee haben sollten, Sie möchten gern im Lotto gewinnen. Der Lottogewinn ist blanker Zufall, soweit wir das bisher wissen, ist da reiner Zufall dran beteiligt. Ja? Da wird diese Lostrommel gedreht und dann haut es halt eine bestimmte Zahl raus. Und ich habe sie angekreuzt oder nicht. Aber Sie haben nur dann eine Chance, im Lotto zu gewinnen, wenn Sie Lotto spielen. Wenn Sie nicht Lotto spielen, haben Sie keine Chance, im Lotto zu gewinnen. Das Zufallsglück kitzeln heißt also, Lotto zu spielen. Ich meine jetzt natürlich nicht unbedingt Lotto, ich will Sie nicht zu diesem Glücksspiel verleiten. Aber sehr vieles im Leben ist genau so, wenn Sie auf den Zufall hoffen, jemanden kennenzulernen, der Ihnen gefallen könnte, sagen wir mal so, dann ist es eine gute Idee, an Orte zu gehen, wo solche Menschen sich aufhalten. Und keine gute Idee, sich zu Hause auf das Sofa zu setzen und zu warten, bis er zur Tür reinkommt oder sie. Heute gibt es natürlich da ganz neue Möglichkeiten. Sie können sich heutzutage doch auf dem Sofa platzieren und das Fenster zur Welt aufmachen, das heißt nämlich Internet, und im Internet dann spezielle Seiten aufrufen und dann Ihre Daten eingeben. Die werden dann abgeglichen mit anderen Daten und dann kriegen Sie, je nachdem, welche Größenordnung Sie haben wollen, all diejenigen Menschen, die zu 80% mit Ihnen übereinstimmen. Das sind bei ungefähr 1 Million Beteiligten, das haben die großen Portale, sind das ungefähr noch 20. Und jetzt müssen Sie nur die 20 noch durchmachen, bis Sie den oder die rausfinden, der definitiv zu Ihnen passt. Allerdings ist jetzt wieder dem Zufall Tür und Tor geöffnet, weil ich kann Ihnen versichern, der oder die, der es eigentlich wäre, ist zufälligerweise gerade im Urlaub. Das fällt Ihnen dann spätestens nach einem Jahr auf, wo Sie mit dem Falschen oder der Falschen wieder zusammen sind. Das Zufallsglück macht nicht unbedingt glücklich. Also selbst wenn Sie Glück hatten im Lotto oder in Beziehung oder wo auch immer und Sie das vielleicht im ersten Moment tatsächlich auch euphorisch hat werden lassen, ist damit nichts darüber gesagt, wie es mit diesem Zufallsglück aussieht in einer Woche, in einem Jahr, in 10 Jahren. Man hat da schon manche Menschen gesehen, die erstmal euphorisch in eine Beziehung reingegangen sind. Zufällige Begegnungen nachts in einem Club und dann euphorisch in die Beziehung rein. Und siehe da, nach einem halben Jahr kommt schon die Trennung. Also macht Zufallsglück nicht zwingend glücklich. Mir scheint sogar so, diejenigen, denen das Zufallsglück widerfährt, machen einen furchtbaren Fehler. Sie glauben, jetzt sei alles schon gemacht. Weil das doch so ein großartiger Zufall war, weil das doch so hat sein müssen, jetzt bleibt es auch so. Eins ist sicher, es bleibt nicht so von selbst. Auch wenn das Zufallsglück uns etwas Günstiges ins Haus spült, liegt es an uns, ob wir es auch festhalten können. Speziell in Beziehungen hat das sehr viel mit Engagement für diese Beziehung zu tun. Wenn das nicht da ist, ist das Glück auch ganz schnell wieder weg. Das hat ja noch viel mehr zu tun. Es kann ja nicht auf Dauer bei einem einzigen Menschen verweilen. Also das ist eine erste Bedeutung des Glücks, das Zufallsglück, das wir in reichem Maße brauchen und doch nicht bestimmen können. Ein zweites Glück ist dasjenige, mit dem Menschen heute vor allem zu tun haben, dass sie im Kopf haben, wonach sie streben. Wenn Sie Menschen fragen, was verstehst du unter Glück, dann kriegen sie zu hören, je nach Altersstufe, dass die Reihenfolge differiert je nach Alter. In meinem Alter ist schon das Erste, dass man sagt, gesund ist Glück. Bei den Jüngeren kommt das eher an der letzten Stelle, weil sie sind sowieso gesund in den meisten Fällen. Sich wohlfühlen ist Glück, Spaß haben, angenehme Erfahrungen machen, Lust empfinden, Erfolg haben. Was ist all diesen Aussagen gemeinsam? Gemeinsam ist dem, dass das alles positive Qualitäten sind. Also Menschen stellen sich unter dem Glück etwas Positives vor. Eine gute Stimmung, ein Wohlsein, ein Wohlgefühl. Deswegen möchte ich dieses zweite Glück auch gerne das Wohlfühlglück nennen. Gegen das gar nichts zu sagen ist. Wir können das brauchen im Leben und auch nicht zu knapp. Es ist ein angenehmes Glück, eine angenehme Lebenssituation. Und wir sollen das suchen und wir sollen das bekommen. Für dieses Glück können wir unglaublich viel tun. Das hängt tatsächlich ganz allein von uns ab. Wovon genau? Nur davon, dass wir uns überlegen, was tut mir eigentlich gut? Die Erfahrung in vielen Gesprächen im Krankenhaus hat mich darüber belehrt, dass viele Menschen das gar nicht wissen. Das hat mich umgehauen. Ich weiß sehr genau, was mir gut tut. Aber viele Menschen scheinen das nicht zu wissen. Dann würde es sich lohnen, sich mal eine 5 Minuten Zeit zu geben. Das kann auch ein Freundschaftsgespräch sein, wobei man sich besser kennenlernt und auch kennenlernt, was das für den anderen ist. Das bringt mich vielleicht wiederum auf Ideen. Nur um ein paar Beispiele zu nehmen. So ein Wohlgefühl habe ich bei einer wohlschmeckenden, duftenden Tasse Kaffee. Gönne ich mir jeden Morgen, nicht zu Hause, sondern im Café. Da gefällt es mir einfach besser. Zu Hause, wer weiß, ob wieder jemand was von mir will. Im Café habe ich meine Ruhe. Vormittags sind da auch nicht viele Leute. Da kann ich zum Fenster rausgucken. Meistens arbeite ich auch dabei. Ich kann außerordentlich gut arbeiten. In genau der Situation einen Espresso, damit verbringe ich locker eine Stunde. Meistens nehme ich aber einen doppelten, da kriege ich es auf 1,5 Stunden. Oder sagen wir, ein schöner Film. Donnerstagabend kommt auf ARD oder ZDF, weiß ich nicht, Donna Leon. Ich hasse Krimis, aber Donna Leon ist kein Krimi. Donna Leon ist Kultur, Kunst und Kultur und Venedig und so weiter. Also das gucke ich und das sind 1,5 Stunden, die sind fest gebucht fürs Glück. Und weil man tatsächlich das Wohlfühlglück auch verdoppeln kann, meine geliebte Gattin neben mir und dann passt alles. Sie können den Film auch ins Kino verlegen. Ja? Das ist noch ein bisschen mehr Inszenierung, Ritual, wenn man ins Kino dafür geht. Wenn es mit der Gattin oder dem Gatten nicht geht, das geht bestimmt mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Mit denen kann man ja auch was machen, manchmal sogar mehr. Das gilt auch für das vertraute Gespräch, das gar kein Geld kostet oder halt den guten Wein, den man dabei trinkt. Ein vertrautes Gespräch, das man miteinander verbringt, entweder weil man sich liebt oder weil man eben gut befreundet ist miteinander. Ein Hochgenuss, ein so gutes Gespräch, ein Abend lang sich mal auszuquatschen, nicht wahr, liebe Frauen? Aber das können Männer auch, unter Männern. Oder, habe ich nichts dagegen, mache ich auch, die Wellness, in die Sauna zu gehen. Aber ordentlich in die Sauna zu gehen. Ich meine, nicht nur sich in die Wüste reinzusetzen, sondern dann auch ins arktische Tauchbecken zu springen. Hinterher sind sie wie neugeboren und fühlen sich außerordentlich wohl. Ich darf natürlich auch die Schokolade nicht vergessen. Die Schokoladenindustrie hat mich beauftragt, sie daran zu erinnern. Ich sage nur in Klammern dazu, vergessen Sie nicht die Risiken und Nebenwirkungen. Die können Sie minimieren bei diesem Glück, wenn Sie den Kakaoanteil auf mindestens 70% hochschrauben. Dann sind die Risiken und Nebenwirkungen eher positiv. Drunter könnten Sie stark ins Negative fallen. Und so vieles mehr. Und ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Besonders lange hält die Vorfreude auf dieses Glück vor, wenn Sie sich freuen auf den Abend, den Sie miteinander verbringen werden. Den Sex, den Sie miteinander haben werden. Und das zweite Geheimnis, besonders lange hält auch die Zeit danach an, die Erinnerung daran, wie schön das war. In der Erinnerung, das wissen Sie aus Erfahrung, ist das, je weiter Sie wegkommen von dem Ereignis, noch schöner, als es damals wirklich war. Wenn die Neurobiologen behaupten, das Glück könne man messen, dann meinen sie dieses Glück. Das kann man offenkundig messen, indem man die Stoffe im Gehirn, vorzugsweise im Gehirn oder in der Blutbahn, misst, die offenkundig mit diesem Glück einhergehen. Wenn wir Schokolade essen, wenn wir Sex haben, wenn wir Kaffee trinken und so weiter, dann werden ganz bestimmte Stoffe in uns frei, die Wirkungen haben, die man ansonsten eigentlich nur von Drogen kennt. Es sind Drogen. Bei einem Stoff wird das deutlicher als bei anderen, nämlich bei den sogenannten Endorphinen. Das ist die Kurzform für endogene Morphine. Endogen heißt drinnen oder hier drinnen. Und Morphin hat was mit Morphium zu tun. Das ist die Wirkung. Es sind Drogen. Allerdings mit ähnlichen Problemen wie die äußeren Drogen. Der große Vorteil dieser Drogen ist, dass sie nichts kosten. Also jedenfalls nicht zusätzlich. Wenn Sie einen Wein trinken, dann werden diese Stoffe frei, aber nur der Wein hat was gekostet. Und verglichen mit dem Preis für Kokain, ich bin nicht vom Fach, aber was ich so höre, ist selbst die beste Flasche Wein noch billiger als die kleinste Menge an Kokain. Also wählen Sie gut, wenn Sie Ihre Drogen wählen. Nutzen Sie Ihr eigenes Potenzial. Dann können Sie sich irgendwann auch noch ein Haus bauen. Endorphine sind das, Serotonin ist das, Dopamin ist das und so weiter. Wenn Sex dazu kommt, kommt Oxytocin dazu und Noradrenalin. Sind quasi hunderte von diesen Stoffen. Und da kann man eben messen, dass die Konzentration dieser Stoffe, wenn sie ausgeschüttet werden, in diesen bestimmten Situationen zunimmt. Daher die Behauptung von Neurobiologen, Glück ist, wenn die Chemie im Gehirn stimmt. Das ist zweifellos so. Allerdings hat auch dieses Glück einen kleinen Nachteil. Es kann nicht dauern. Der Nachteil wird nur dadurch größer, dass viele Menschen genau das von diesem Glück erwarten. Und das macht sie unglücklich. Von diesem Glück zu viel zu erwarten, macht unglücklich. Wenn wir gewöhnliche Erwartungen an dieses Glück haben, also zum Beispiel, ich trinke heute Abend ein Glas Wein und dabei fühle ich mich gut, da täuschen Sie sich nicht, und dann haben Sie eine gute Stunde, das hat im Französischen diesem Glück auch den Namen gegeben, le bonheur von la bonne heure, von der guten Stunde. Mehr kann dieses Glück leider nicht. Wobei das Glück uns in diesem Fall den Gefallen tut, es hält sich nicht genau an eine Stunde, ist gleich 60 Minuten. Die Stunde kann manchmal nur ein klitzekleiner Moment sein. Gestern habe ich eine Amsel singen hören im Botanischen Garten in Berlin. Ich bin Ornithologe im Nebenberuf, müssen Sie wissen. Also ich höre nicht zum ersten Mal eine Amsel singen. Amsel ist mein Lieblingsvogel, weil der traumhaft schöne Melodien singen kann. Aber diese Amsel hat mich umgehauen, die hatte ein Repertoire drauf, sowas habe ich noch niemals gehört. Im Botanischen Garten, ich kann es mir schon erklären, sind viele, viele Vögel unterwegs und die hat sich buchstäblich von jedem Vogel seine bestimmte Äußerung abgehört und hat die abgespult wie ein Papagei. Das war ein Glücksmoment. Keine Stunde, nur 3-5 Minuten, aber eben ein Glücksgefühl. Und manchmal, wenn es eine schöne Nacht ist, dann ist auch nicht bei 60 Minuten Schluss, sondern es ist eine ganze Nacht. Und wenn wir in Urlaub fahren, dann kann es noch ein bisschen länger sein, sogar bis zur Hälfte des Urlaubs. Wer mehr erwartet, macht sich unglücklich. Wenn Sie darauf gefasst sind, dass nach der Hälfte Urlaub sowieso Streit kommt, weil wann soll er denn sonst kommen? Jetzt ist Zeit dafür. Wenn Sie darauf gefasst sind, macht Sie das in gar keiner Weise unglücklich. Nur dann, wenn Sie nicht darauf gefasst sind. Also seien Sie vorsichtig mit diesem zweiten Glück, dem Wohlfühlglück. Es kann glücklich machen und Sie sollen das haben. Es ist ein schönes Glück, aber nicht übertreiben. Einer, der es übertrieben hat in einem Fachgebiet, wo ich es auch gerne übertrieben hätte, der hat das in Erfahrung gebracht. Ich sagte Ihnen schon, ich trinke gerne Espresso. Ich würde gerne, weil er so gut schmeckt, ständig Espresso trinken. Also einer hat mir dieses Experiment abgenommen und hat es auf 36 Tassen pro Tag gebracht. Und dann musste er in die Klinik eingeliefert werden. Und da ist er erst wieder vor kurzem rausgekommen. Sie kennen ihn alle, Robbie Williams. Also ich probiere es gar nicht erst. Ich akzeptiere, dieses Glück, so schön es ist, hat seine Grenzen. Man kann es nicht maximieren. Das heißt genau gesagt, natürlich kann man es maximieren. Also man kann statt einem Glas Wein 3 Flaschen Wein trinken. Aber jeder, der das mal probiert, weiß, was das Resultat ist. Genuss nennt sich das nicht mehr. Und so ist es beim Espresso, so ist es übrigens auch beim Sex, liebe Männer. Nicht übertreiben, es macht irgendwann keinen Spaß mehr. Das stellt ihr euch nur vor, aber das ist gar nicht so. Gott sei Dank, dass euch die Frauen davon abhalten. Dieses Glück ist nicht sinnvoll zu maximieren. Dieses Glück ist nur sinnvoll zu optimieren. Das Optimum ist nicht dasselbe wie das Maximum. Viele Menschen verwechseln das. Das Optimum liegt irgendwo zwischen dem Minimum und dem Maximum, irgendwo, wo es eben mir angemessen ist. Das ist für keine zwei Menschen dasselbe. Und das Maximum ist halt das Maximale, was überhaupt geht. Das ist aber nicht immer das Beste. Daraus folgt, diese Glückszeit des Wohlfühlglücks, diese gute Stunde, kennt eine Zeit danach, kennt Auszeiten, Durchhänger, wie wir auch sagen, triste Zeiten, graue Zeiten, Zeiten, die keine Brüller sind, Alltag, also all das, was wir nicht gerne haben wollen im Leben, aber vielleicht können Sie in Zukunft ja etwas besser damit einverstanden sein, wenn Sie jetzt klar sehen, Im Zweifelsfall müssen Sie das dem Philosophen nicht glauben. Im Zweifelsfall sollen Sie selber experimentieren. Wenn aber die Experimente zu ähnlichen Ergebnissen führen, ist das in der Wissenschaft immer ein Beweis, dass sowas wie Wahrheit zugrunde liegt. Also wenn Sie tatsächlich auch nach 3 Flaschen Wein, so wie ich es behauptet habe, keine Glücksgefühle mehr haben, dann liegt dem eine Wahrheit zugrunde. Ist eigentlich ja auch rational nachvollziehbar, wenn es so ist, dass da Stoffe ausgeschüttet werden in diesem Glückszustand, die können doch nicht ständig ausgeschüttet werden. Nehmen Sie mal eine Gießkanne, machen Sie voll Wasser und schütten Sie aus und schütten Sie immer weiter und immer weiter. Irgendwann ist leer. Da können Sie noch so sehr drüber nachdenken, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Es kommt vor, dass das Glas ganz leer ist. Da gibt es dann auch nichts zu diskutieren, halb voll oder halb leer. Da gibt es nur eins, wieder auffüllen. Und wieder auffüllen, wissen Sie, wie misslich das ist. Ja? Wieder zum Wasserhahn, wieder aufdrehen, warten, bis es voll ist, dann die schwere Kanne wieder schleppen, um dann wieder genussvoll auszuschütten. Aber so ist unser Leben. Das ist eine Sisyphus-Tätigkeit. Wer da sich nicht sagen kann, ich bin ein glücklicher Mensch damit, der hat Pech gehabt. So viel zum Wohlfühlglück. Ich weiß, was Sie bewegt. Sie wollen das Glück doch trotzdem dauerhaft haben. Und ich kann Ihnen das auch bieten. Das kommt nicht in den Glücksratgebern von heute vor, außer natürlich in meinem eigenen. Denn da muss man zurück zu den alten Philosophen. Das wussten die alten Philosophen, wie dauerhaftes Glück geht. So, Philosophen wie Sokrates, Platon, Aristoteles, Seneca, auch Epikur, der gerne von denen im Mund geführt wird, der doch immer nur die Lust gepredigt hat, also fürs Wohlfühlglück eingetreten ist. Wenn ich das höre, weiß ich sofort, keine Zeile von Epikur gelesen. Denn es steht wortwörtlich bei Epikur da, nicht jede Lust wählen wir, nicht jeden Schmerz meiden wir. Was ist das für ein komischer Epikureismus? Eine Philosophie der Lust, und der nimmt gar nicht jede Lust, der lässt auch welche aus. Ein Philosoph der Lust, der sagt, auch Schmerzen können vorkommen? Sehr komisch. Womit hängt denn das zusammen? Das hängt eben mit einem dritten Glück zusammen, das nun beide Seiten umfasst. Nicht nur die Lüste, sondern auch die Schmerzen. Nicht nur die Freude, die wir hoffentlich in einer Beziehung empfinden können, sondern auch den Ärger, gegen den wir sowieso nicht ankommen. Es gibt ihn in jeder Beziehung. Einerseits die Zärtlichkeit, über die wir uns immer freuen, wenn sie möglich ist. Andererseits aber auch der Zorn, der ja nicht nur bei anderen vorkommt, sondern bei uns selber auch. Zu allem, was wir im Leben an Qualitäten ausfindig machen können, gibt es auch noch das Gegenteil. Wir schreiben das Gegenteil gern anderen Menschen zu, aber es kommt auch über uns, auch wenn wir es nicht wollen. Kein Mensch ist auf dieser Erde, der in seinem Leben nur Erfolg hat. Es gibt nur Menschen, die den Eindruck erwecken wollen, als sei das so, aber nicht Menschen, die das wirklich erleben. Leben bedeutet auch Misserfolg. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der vom ersten bis zum letzten Tag nur gesund ist. Leben bedeutet nicht nur Gesundheit, Leben bedeutet auch Krankheit. Die Frage ist, in welchem Maße sie über uns kommt, und wir sind gut bedient, wenn es ab und zu nur ein Schnupfen ist oder vielleicht auch mal ein bisschen Rückenschmerzen. Andere haben ganz andere Schmerzen und müssen auch damit zurechtkommen. Die Fülle des Lebens besteht nicht nur aus dem Positiven. Das haben die antiken Philosophen bemerkt, der allererste war übrigens Heraklit. Die Fülle des Lebens besteht immer auch aus dem Negativen. Für dieses Glück, damit leben zu können, können wir wiederum entscheidend viel selber tun. Dieses Glück hängt von uns ab. Nämlich wovon? Von einem philosophischen Moment, den wir in unser Leben einflechten. Denn Philosophie ist nicht erst, dass jemand dieser Profession nachgeht. Ich tue es mit Hochgenuss und mit übermäßiger Freude, abgesehen davon, dass es des Öfteren auch hübsche Schmerzen macht, Dinge zu denken, die sich nicht dem Denken fügen wollen, das macht wahnsinnig. Aber so ist das Leben. Also ein philosophischer Moment ist für jeden Menschen möglich, allein dadurch, dass er einen Moment innehält und nachdenkt. Das machen sie fast automatisch im Leben irgendwann mal. Nachdenken über das, was ich gerade dabei bin zu tun und irgendwann vielleicht sogar nachzudenken darüber, was ist Leben für mich eigentlich überhaupt? Wenn ich das Leben mir genauer ansehe, wenn ich es rekapituliere, wenn ich die Phänomene des Lebens Revue passieren lasse, ist Leben immer nur lustig? Macht es immer nur Spaß? Nein, es macht manchmal gar keinen Spaß. Es ist manchmal so sturzlangweilig. Zu allem das Gegenteil ausfindig zu machen und sich dann sagen zu können, offenkundig ist Leben immer Leben in Polarität. Das ist das Stichwort, das ich dafür ins Gespräch bringen möchte. Leben ist immer Leben in Gegensätzen und Widersprüchen. Das ist für uns moderne Menschen nicht mehr so ohne weiteres klar, wie das Menschen in früheren Zeiten klar war, weil die moderne Zeit diejenige Zeit ist, die den Menschen versprochen hat, wir machen alles positiv. Mit Wissenschaft durchschauen wir alles. Mit Technik können wir alles korrigieren. Alles, was schlecht ist, machen wir weg. Alle Krankheiten eliminieren wir. Wir wissen aus jüngerer Erfahrung, für jede Krankheit, die eliminiert wird, die gibt es wirklich, kommt eine durch die Hintertür wieder rein, die man vorher noch gar nicht gekannt hat. Stichwort AIDS oder Ebola und so weiter. Und dieses Spiel, bin ich mir sicher, wird endlos so weitergehen. Wir sind Sisyphusse, das ist unser Schicksal. Da können wir vermutlich nichts daran machen. Was hat sich das Leben dabei gedacht? Natürlich vorausgesetzt, dass es sich irgendwas denkt, woran ich auch nicht glaube. Aber es scheint so, als würde es sich was denken, nämlich, liebe Menschen, ich werde euch das Leben dauerhaft spannend machen. Denn was wäre denn der Fall? Überlegen Sie mal, was wäre der Fall, wenn es nur noch Spaß gäbe und immer nur noch Wohlgefühl? Woher wissen Sie, dass das Wohlgefühl ist? Sie kennen doch das Gegenteil gar nicht. Dafür brauchen wir das Gegenteil, allein schon dafür, für die Kontrastwirkung. Alle, die jemals eine Woche im Bett gelegen waren, krank, wissen, was der größte Glücksmoment des Lebens ist. Nämlich sich zu erheben und mit zitternden Knien vor die Tür zu gehen und zum ersten Mal wieder die frische Luft draußen zu riechen und rausgehen zu können, spazieren gehen zu können und den Reichtum der Welt wahrnehmen zu können. Das können wir jeden Tag haben. Aber es fällt uns nicht jeden Tag auf, weil es ist Normalität. Es ist gewöhnlich. Wir brauchen diese Kontraste und die Polarität ist so freundlich, sie uns zu servieren, ob wir wollen oder nicht. Entscheidend ist nur, und das ist das andere, was wir brauchen für dieses Glück, das erste für dieses Glück der Fülle also, sich klar werden darüber, über die Polarität des Lebens und dann die entscheidende Frage sich selbst stellen. Kann ich damit einverstanden sein? Oder will ich weiterhin mein Leben damit zubringen, dagegen anzukämpfen, dass es doch keinen Ärger geben soll, dass es keinen Zorn geben soll, dass es keine Krankheit geben soll? Das ist eine Lebensaufgabe, damit sind Sie gut beschäftigt. Sie werden wenig Erfolg haben, aber Sie sind ausgelastet, sagen wir mal so. Lassen Sie sich besser aus damit, dass Sie sich eingebettet wissen können in die Polarität des Lebens und mit dieser Polarität mitgehen können. Wenn Krankheit, dann eben Krankheit. Und wenn Lust, dann Lust. Und wenn Auszeit, dann Auszeit. Einige unter Ihnen werden wissen, wo man das auch zu hören bekommt. Im Buddhismus bekommt man das zu hören. Wenn du atmest, dann atmest du. Wenn du schreibst, dann schreibst du. soll heißen, sei dabei bei dem, was jeweils die Lebenssituation ist. Dann können wir zwischen den Gegensätzen des Lebens atmen. Dieses Glück, das Glück der Fülle, ist das einzige Glück, das atmen kann, das dem Atmen des Lebens entsprechen kann. Denn das Leben, wenn Sie es mal genauer ansehen, geht tatsächlich immer hin und her zwischen diesen Gegensätzen. Es sorgt dafür, dass nach jeder Lust wieder eine Auszeit kommt. Es sorgt aber auch dafür, dass nach jeder Auszeit auch wieder eine Lust kommt. Genau dann, wenn wir damit einverstanden sind, können wir mit dem, was uns gut tut, neuen Atem schöpfen. Das ist jetzt unsere Aufgabe im Frühling. Der Frühling ist die Jahreszeit, in der uns ganz automatisch unglaublich viel gut tun kann. Der bloße Blick auf die Blumen, das Hören auf die Vogelstimmen, das Gucken auf das neue Licht, all das kann uns gut tun. Mit dem können wir neuen Atem schöpfen. Und wenn wir richtig Luft geholt haben in diesem Frühling, dann können wir in einem philosophischen Moment uns langsam darauf vorbereiten, dass das aber nicht immer so bleiben wird. Und wir können diesen frischen Atem tief in uns bewahren, denn dann werden wir ihn gut brauchen können, wenn wieder die anderen Zeiten kommen. Erstmal der lange Sommer mit seinen irrsinnsheißen Tagen und der Langeweile, die manchmal auch ausbricht im Sommer, wenn er sich zu lang hinzieht. Und dann der Herbst, der uns dann wieder daran erinnert, es ist auch vieles vergänglich in diesem Leben. Genau genommen alles. Und das wird uns im Herbst klarer als zu jeder anderen Jahreszeit. Jetzt im Frühling ist das kein Gedanke, der uns sonderlich nahe liegt. Und das ist auch gut so. Jetzt ist Werden. Im Herbst ist dann umgekehrt das Vergehen sehr nahe. Und jetzt brauchen wir diesen Atem, den wir geholt haben, weil jetzt ist die Zeit, langsam auszuatmen. Dann kommt die Winterszeit, wo wir so lange schon ausgeatmet haben, dass wir jetzt eigentlich wieder langsam kräftig einatmen müssten. Deswegen sind wir jetzt alle so außer Atem und so erpicht darauf, endlich wieder schöne Tage zu haben, denn wir haben keine Reste mehr in uns. Offenkundig haben wir im letzten Frühling nicht gut genug eingeatmet. Das wollen wir in diesem Frühling anders halten. Das Glück der Fülle ist das einzige Glück, das dauerhaft sein kann. Aus dem einfachen Grund, weil hier fällt nichts mehr raus. Alles, was negativ ist, ist hier integriert. Wir können also nicht mehr überrascht werden von etwas, was so schlimm ist, dass es uns aus dem Leben wirft, was für viele moderne Menschen das ganz große Problem ist, da sie sich so stark eingestellt haben darauf, dass alles positiv läuft, sind sie völlig von den Socken, wenn mal was nicht positiv läuft. Menschen früherer Zeiten hätten sich darüber gewundert, die vielen Jahrhunderte vor der modernen Zeit waren Zeiten, in denen Menschen, nicht alle, aber doch sehr viele, davon überzeugt waren, in diesem Leben gibt es nur Negatives. Das war die Zeit, in der Jesus als Schmerzensmann verehrt worden ist, in der das Christentum oft eine sehr, sehr negative Sicht des Lebens eingenommen hat. Umso heller leuchtete natürlich dann das Jenseits. Also man sagte den Menschen hier, Glück nicht im Geringsten, nur dort, jenseits, dort wirst du alles Glück haben, das du dir nur vorstellen kannst und noch viel mehr. Diese Menschen damals, zum Beispiel in der Zeit des Barock, eine Zeit, die furchtbare Krankheitsepidemien erfahren hat, eine Zeit, in der die Europäer um mehr als die Hälfte dezimiert worden sind, in den Pestjahren zum Beispiel. Eine dunkle, düstere Zeit. Und wo leuchtet die schönste Musik hervor? Aus dem Barock. Nur, dass wir meistens nicht mehr kennen, vor welchem Hintergrund diese Musik entstanden ist. Barock, die Musik von Bach, diese gleißende, helle, wunderschöne, melodische, harmonische Musik kommt aus einer düsteren, schwarzen Lebenserfahrung. Denn nur dann macht sie ja auch Sinn. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Menschen gar nichts mehr vom Leben erwartet haben, dann bedurfte es nur noch eines kleinen Aufscheins einer Kantate von Bach, sagen wir mal zum Beispiel, und die Menschen dachten, sie hören die Englein singen. Das Glück der Fülle macht glücklich. Das ist das eigentlich philosophische Glück. Wenn wir darüber verfügen, dann können wir mit dem Leben besser mitfließen, dann können wir besser das erreichen, was ein Glücksforscher schon vor einiger Zeit als Flow bezeichnet hat, wörtlich fließen, auf Englisch fließen, was er ein bisschen verschwiegen hat, aber der Philosoph kennt natürlich die Hintergründe, ist, dass der Begriff zurückgeht bis auf die Stoiker. Im Stoizismus vor 2000 Jahren war von Euryabiou die Rede, vom gut fließenden Leben, vom guten Fluss des Lebens, wörtlich übersetzt. Guter Fluss des Lebens gibt es nur dort, wo wir mit dem Leben mitfließen. Nicht dort, wo wir gegen das Leben anzufließen versuchen, natürlich sowieso vergebens, aber das stört ja nicht unbedingt jemanden. Dieses Glück können wir erreichen mit minimaler philosophischer Anstrengung. Das steckt im griechischen Wort für dieses Glück, das die alten Philosophen verwendet haben. Das hieß nämlich Eudaimonia. Eu, wie bei Euryabiou, heißt so viel wie gut, wohl. Und Daimonia, da steckt Dämon drin. Aber das ist ja noch vorchristliche Zeit. Der Dämon war ursprünglich kein negativer Geist. Erst im Christentum, wo man die positiven Geister für die Engel vorbehalten hat, musste man für die negativen Geister natürlich auch Namen finden. Und dann dachte mir, na, dann nehmen wir die von den Alten und die werten wir jetzt ab und die sind jetzt die Dämonen. Dämonen haben für uns alle was mit der Unterwelt zu tun. Das ist aber nicht der eigentliche Grundgedanke gewesen. Die Dämonen waren eigentlich diejenigen, die später dann die Rolle der Engel übernommen haben, nämlich die Mittler zwischen den Göttern und den Menschen. Wenn wir das Glück der Fülle haben, dann haben wir etwas an uns, was etwas Göttliches ist. Und was ist das genau? Das ist eine größere Gelassenheit und eine größere Heiterkeit. Das sind so Eigenschaften, die man den Göttern und wohl auch dem Gott zuschreibt. Eine größere Gelassenheit, die ganz von selbst entsteht, die müssen wir nicht machen. Die kommt mit, wenn wir dieses Einverständnis mit den Gegensätzen des Lebens haben, mit der Polarität des Lebens. Die kommt mit aus dem einfachen Grund, weil wir jetzt etwas lassen können. Gelassenheit, das Geheimnis der Gelassenheit ist ganz einfach, es kommt von lassen können. Nur dann gibt es Gelassenheit, wenn wir auch was lassen können. Eltern können ganz gelassen sein, nämlich wenn sie was lassen können. Was genau? Ihre Kinder pausenlos zu ermahnen. Einmal am Tag reicht. Der Rest des Tages, es geht ja bei denen sowieso da rein und da raus. Es ist für nichts. Ersparen Sie sich das. Kinder lassen sich nicht gern mit Ermahnungen erziehen, lassen sich viel lieber mit Ermutigung erziehen und mit Wohlwollen und Wohltaten. Also Gelassenheit, was lassen wir hier in Bezug auf das Glück? Wir lassen es, das Leben berichtigen zu wollen. Wir lassen es, das Leben begradigen zu wollen, so wie es uns passt. Das Leben ist das Leben. Und wir leben jetzt mit dem Leben, lassen die Korrekturen und haben daher mehr Gelassenheit. Und größere Heiterkeit? Heiterkeit ist nicht ganz dasselbe wie Fröhlichkeit. Fröhlichkeit ist ein Teil der Heiterkeit. Ein anderer Teil der Heiterkeit kann die Traurigkeit sein. Und was ist die Heiterkeit? Das Gefühl, das Grundgefühl des Einverstandenseins mit dem gesamten Leben. Das können wir nämlich auch in der Traurigkeit. Wenn wir todtraurig sind, zum Beispiel weil ein Mensch gegangen ist, der uns was bedeutet hat, dann können wir trotzdem von Grund auf einverstanden sein damit, dass es auch das zum Leben gehört, und dass auch meine Traurigkeit zum Leben gehört. Dann muss ich nicht mehr gegen sie ankämpfen und auch nicht schon morgen wieder fröhlich trompetend durch die Gegend laufen. Nein, jetzt ist Traurigkeit. und die kriegt die Zeit, die sie haben möchte. Das wird vermutlich etwas mit der Bedeutung zu tun haben, die dieser Mensch für uns hatte. Lassen wir das ruhig der Traurigkeit anheimgestellt, welche Zeit sie sich für uns ausgedacht hat. Vielleicht wirklich nur ein Tag, vielleicht eine Woche, vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr, vielleicht mehrere Jahre. Das entscheidet sie, das entscheide nicht ich. Drei Glücke haben wir jetzt, statt eins. Das ist doch was. Da haben sie doch Auswahl. Das brauchen wir doch als moderne Menschen, mehr als ein Joghurt. Hier haben wir drei Glücke. Ich bin überzeugt, wir brauchen alle drei. Das erste, das Zufallsglück, sehr reichlich, aber wir können gar nichts groß machen dafür. Das zweite Glück, das Wohlfühlglück, sehr reichlich, aber wir können sehr viel machen dafür. Das dritte Glück, das Glück der Fülle, sehr reichlich, und da können wir wiederum sehr viel machen, weil wir allein sagen, ob wir das ganze Leben akzeptieren wollen oder nicht. Wir können mit diesem dritten Glück und nur mit diesem dritten Glück auch etwas integrieren, was nach wie vor vorkommt, auch im Zeitalter der vielen Glücksratgeber und der neurobiologischen Spritzen und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es Unglücklichsein. Und ich möchte derjenige sein, der über das Glück spricht und auch über das Unglücklichsein. Denn wir können auch das nicht wegmachen. Das Unglücklichsein holt Menschen unterschiedlich ein im Leben. Manche gelegentlich, das kommt mal, fliegt einen an und fliegt wieder weg. Wir wissen gar nicht, woher. Ich weiß gar nicht, warum ich unglücklich bin. Das können schon Kinder einem sagen. Warum kann das sein? Ganz einfach deswegen, damit das Leben auch wieder die andere Seite mal zurückholt. Gerade in einer glücklichen Kindheit, in der es eigentlich nicht viel Anlass fürs Unglücklichsein gibt, gerade da müssen trotzdem Phasen vorkommen des Unglücklichseins, damit die andere Seite des Lebens repräsentiert ist. Das Leben sorgt selber dafür. Nur der Mensch versteht es nicht, warum muss das jetzt sein, dass ich unglücklich bin? Ja, deswegen, damit du unglücklich bist, hat eigentlich keinen weiteren Grund. Und bei Erwachsenen kann das auch so manchmal nur ein Anflug sein. Dann gibt es auch spezielle Zeiten, da ist es eigentlich nicht angebracht, nicht unglücklich zu sein. Wer im Herbst nicht Anwandlungen hat von unglücklich sein, wenn Sie es jetzt nicht im Frühjahr nach dem Fasching, im ausgehenden Winter nach dem Fasching gehabt haben, Anwandlungen von unglücklich sein, dann haben Sie was falsch gemacht im Leben. Das muss so sein. Das sind Zeiten der Wiederkehr. Und dann gibt es aber auch Situationen, in denen das Unglücklichsein uns überkommt, weil es einen sehr präzisen äußeren Anlass gibt. Wer eine Arbeitsstelle verloren hat und möglicherweise zum wiederholten Mal, hat Gründe, unglücklich zu sein. Wer verlassen worden ist, hat sehr gute Gründe dafür. Und wer sonst wie einen Verlust zu beklagen hat, da wäre es unangebracht, nicht unglücklich zu sein. Und es gibt Menschen, die dauerhaft unglücklich sind. Das sucht sich kein Mensch aus. Das hat unterschiedliche Gründe. Das kann auch tatsächlich, wie jedenfalls der heutige Forschungsstand glaubt und meint, und ich vermute das auch so, das kann rein körperliche Ursachen haben, das kann genetische Ursachen haben, tatsächlich. Und dann kommt man nicht mehr so leicht raus aus diesem Unglücklichsein. Dann ist die große Frage, was ist das genau für ein Unglücklichsein? Wenn Sie da heute zum Arzt gehen, dann wird der Arzt Ihnen mit großer Sicherheit die Diagnose Depression stellen. Und dann werden Sie auch entsprechend behandelt. Meine eigene Erfahrung im Krankenhaus hat mir gezeigt, dass die allermeisten Menschen, jedenfalls denen ich dort begegnet bin, die unter Depressionsverdacht standen oder so diagnostiziert wurden oder sich selber so diagnostiziert haben, dass die allermeisten davon gar nichts mit Depression zu tun hatten, sondern mit einem anderen Zustand, den die Philosophen wiederum sehr, sehr gut kennen, weil sie schlagen sich damit herum seit ihrer Geburt sozusagen. Philosophie geht automatisch her mit Melancholie. Und so hieß dieser Zustand auch seit alters her und wurde eigentlich seit alters her hoch geschätzt, gerade von Philosophen. Ein Aristoteles oder ein aristotelischer Autor, genauer gesagt, sagt in einem Text, wenn du melancholisch bist, freue dich, sei glücklich darüber. Das ist der eigentlich philosophische Zustand, nämlich ein hochreflektierter Zustand. Melancholiker denken sehr viel nach über das Leben. Ihre Umwelt signalisiert ihnen, dass sie eigentlich mehr über das Leben nachdenken, als gesund ist. Gut, so gesehen ist kein Philosoph gesund. Ich würde trotzdem keinen anderen Beruf wählen als genau den. Ich weiß sehr gut natürlich, was Melancholie ist und bin sehr dankbar dafür, dass ich das sehr früh erfahren durfte. Das hat mich auf den Weg gebracht. Nichts anderes. Wollen wir das auch wieder Melancholie nennen? Das ist ein menschlicher Zustand, der zum Menschsein gehört, wie alles andere auch, was zum Menschsein gehört. Der kann vorkommen unter Menschen in unterschiedlichem Maße. Dafür ist der Mensch selber nicht unbedingt verantwortlich und das kann er auch nicht beliebig wegmachen. Mit noch so viel Serotoninschüben und Endorphineinflüssen und so weiter. Er kann es nicht wegmachen. Er kann sich Auszeiten verschaffen. Heutzutage kann man in der Tat einige Hormone in Pillenform zu sich nehmen. Und dann wird der Zustand etwas aufgehellt, aber es hat ein bisschen Nebenwirkungen, weil nicht wenige dieser Pillen machen binnen von 4 Wochen abhängig. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein bisschen zynisch, der Sinn der Sache. Nicht wahr? Es gibt ja jemanden, der diese Pillen verkaufen will. Und das ist noch nicht mal der Apotheker, der kann sein Geld schon auch mit anderen Dingen verdienen, mit anständigeren Dingen. Aber unsere großen Chemiekonzerne verdienen reichlich Geld genau mit diesen Pillen und haben ein Interesse daran, heute alles für depressiv zu erklären, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir haben heute Millionen von Depressiven in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Sind die wirklich alle depressiv? Nein, 95%. Das ist aber jetzt Pi mal Daumen. Ich kann es nicht mit Untersuchungen legitimieren. 95% oder sagen wir, ein sehr großer Anteil von ihnen ist melancholisch und nicht depressiv. Wie kann man es denn unterscheiden? Eigentlich ziemlich leicht. In einem Gespräch weiß ich nach 3 Minuten, mit wem ich es zu tun habe. Wenn ich mit diesem Menschen sprechen kann und das Gespräch gar kein Ende mehr finden kann und ich diesen Menschen nach seinen Gefühlen frage und er sagt, Gefühle sind ein bisschen sehr stark bewegt. Manchmal bin ich ganz euphorisch und dann bin ich wieder so niedergeschlagen. Aha, danke, Sie sind ein Melancholiker. Nehmen Sie Abstand von den Pillen. Suchen Sie sich gute Freunde für viele Gespräche und hoffentlich viel Verständnis. Oder ich sitze einem Menschen gegenüber, mit dem ich sprechen möchte, aber er möchte nicht mit mir sprechen. Nicht nur mit mir, er möchte mit überhaupt niemandem sprechen. Und wenn er spricht, dann dreht er sich in einem engen Kreis mit seinen Gedanken. Ich will ihn herauslocken aus diesem Kreis, aber er will diesen Kreis nicht verlassen. Und ich frage ihn nach seinen Gefühlen und er antwortet mir, Gefühle kenne ich nicht. In mir ist es ganz kalt. Dann weiß ich, aha, das ist ein depressiver Mensch. Hier ist die Diagnose Depression angemessen und hier haben nicht mehr die Angehörigen viel zu machen, sondern hier hat der Arzt sehr viel zu machen. Hier ist Medikation angebracht, möglicherweise sogar auch eine Operation. So manche dieser Dinge sind, wie gesagt, physiologisch bedingt und man kann sie auch von der physiologischen Seite her angehen. Und eine Therapie ist hier angebracht, wie auch immer die auf diesen Menschen dann zugeschnitten werden kann. Und wir müssen uns dann leider darauf einstellen, es wird ein langwieriger Prozess sein. Das ist nichts, was man in 2 Wochen oder 2 Monaten, woran man etwas machen kann, sondern da gehen Jahre darüber ins Land. Insofern müssen die Angehörigen sich auch in diesem Fall dann fragen, stehe ich das durch? Schön, wenn sie das durchstehen. Die Scheidungsrate allerdings in diesem Fall ist exorbitant hoch. Das ist das gesamte Glück. Jetzt haben Sie den Überblick über das Glück. Jetzt steht eigentlich nur noch eins im Raum. Warum ist Glück nicht das Wichtigste im Leben? Sie haben jetzt schon mitbekommen, unwichtig ist es nicht. Das wollte ich damit nicht behauptet haben. Das Glück ist sehr wohl von einer bestimmten Bedeutung im Leben. Von welcher Bedeutung hoffe ich Ihnen nahegebracht zu haben. Aber trotz allem, das Wichtigste ist es nicht. Was ist denn wichtiger? Wichtiger ist Sinn. Viele Menschen benutzen die beiden Begriffe, als wären sie dasselbe. Aber das ist nicht der Fall. Das können Sie leicht ausfindig machen, allein daran, wenn Sie, sagen wir mal, in einer Beziehung leben, dann wissen Sie ganz gut, dass Sie in einer Beziehung nicht immer nur glückliche Zeiten erleben. Wenn Sie sich darauf aber eingestellt haben, dass die Beziehung Sie doch glücklich machen soll, dann werden Sie jetzt ein Problem haben. Denn sie macht Sie offenkundig unglücklich. Da bleibt eigentlich nur eins, Trennung. Wenn Sie aber davon überzeugt sind, dass diese Beziehung Sinn hat, dann kann Sie eine unglückliche Zeit in dieser Beziehung nicht davon abbringen, dass Sie an dieser Beziehung trotzdem festhalten. Wo auch immer der Sinn herkommt, weil Sie das Gefühl haben, das ist genau der richtige Mensch, obwohl er solche Schwächen hat und so weiter. Der Sinn kann dann unterschiedlich zustande kommen. Das hängt vom jeweiligen Menschen selbst ab. Aber wenn Sie Sinn in einem Menschen und in etwas sehen, dann können Sie damit viel mehr durchstehen, als wenn Sie nur Glück von etwas erwarten. Dann können Sie nicht viel durchstehen, es sei denn, Sie verlassen sich stärker auf das Glück der Fülle. Sinn brauchen Menschen im Leben. Glück ist Glückssache und viel eigene Beteiligung. Beim Sinn ist es allerdings auch so, dass doch heutzutage jedenfalls sehr, sehr viel von uns selbst abhängt. Das war nicht immer so, darauf müssen wir uns neu einstellen. Sinn wurde in früheren Zeiten frei Haus geliefert. Von wem? Vorzugsweise von der Religion. Die hat den Menschen gesagt, wofür sie da sind. Zum Beispiel, du gehörst mit diesem Menschen zusammen, das ist vorm Altar legitimiert worden und was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Und Sie wissen, bis vor wenigen Jahrzehnten haben sich auch in unseren Kulturkreisen sehr viele Menschen, eigentlich fast alle, daran gehalten. Und die, die sich nicht daran gehalten haben, die konnten auf jeden Fall nicht mehr bayerischer Ministerpräsident werden. Auch nicht mehr Bürgermeister und eigentlich durften sie sich auch nicht mehr blicken lassen. Die soziale Ächtung derer, die sich haben scheiden lassen, war enorm. Seien wir froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Das kleine Problem ist nur, jetzt müssen wir uns selber was einfallen lassen, was Sinn macht und wo der Sinn ist. Zum Beispiel der Sinn einer Beziehung. Wenn das also nicht mehr Gott macht, die Eltern nicht mehr gemacht haben, müssen wir das selber machen. Und jetzt in der misslichen Situation bemerken wir, das ist gar nicht so leicht, für Sinn zu sorgen. Wie kommt Sinn zustande? Sinn kommt immer zustande, wenn ein Zusammenhang entsteht. Das ist erstmal sehr, sehr nüchtern gesagt. Aber wir können das bereits auf der ersten Ebene des Sinns ganz leicht sehen. Die erste Ebene des Sinns ist sinnlicher Sinn. Den haben wir aufgrund unserer Sinne. Unsere Sinne heißen Sinne, weil sie sinnstiftend sind. Sinn ist Zusammenhang. Wo ist der Zusammenhang, den wir unseren Sinnen verdanken? Der Zusammenhang ist so fundamental, dass wir ihn glatt übersehen. Stellen Sie sich mal vor, unsere fünf Sinne, die wir haben, die erlöschen jetzt einer nach dem anderen. Sie können nichts mehr sehen, sie können nichts mehr hören, sie können nichts mehr riechen, nichts mehr schmecken und nichts mehr tasten. Wo sind sie jetzt? Das wissen sie nicht mehr. Um sie herum ist es schwarz. Es erreicht sie kein menschliches Wort mehr. Sie wissen auch nicht mehr, wo eine Wand ist. Sie werden nicht mehr aus diesem Raum rauskommen. Sie tasten zwar die Wände ab, aber sie spüren ja nichts. Es ist alles gleichgültig, ohne jede Aussage. Wie lange überleben wir das? Wir können auch nichts mehr zu uns nehmen. Wir finden keine Nahrung mehr. Dazu brauchen wir Augen, dazu brauchen wir unsere Hände. Wir brauchen unseren Geschmack. Alles ist weg. Wir finden auch keinen geliebten Menschen mehr. Der kann uns nicht mehr ansprechen. Wir kommen auch nicht mehr zu ihm. Wir können uns nicht mehr dorthin bewegen. Wir haben keine Sinnesinformationen mehr. Merken wir jetzt, was wir den Sinnen für Zusammenhänge verdanken? Den Zusammenhang zwischen uns und der Welt. Und was machen wir mit unseren Sinnen? Wir lassen sie verkümmern und verkommen, wo immer es nur geht. Wir als moderne Menschen. Wir stopfen uns bei jeder Gelegenheit nur noch unsere Musik ins Ohr. Was anderes wollen wir nicht mehr hören. Wir wollen nur noch das Beste schmecken. Wir wollen nicht noch ungute Geschmäcker. Wenn riechen, dann nur bestes Parfüm. Nicht noch, wenn der Nachbar geodelt hat. Aber wir brauchen diese reichen Sinnesinformationen, auch die Kontraste, auch die negativen Sinnesinformationen, damit unsere Sinne so wach wie nur möglich sind. Ein Mensch, der mit wachen Sinnen durchs Leben geht, stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht mehr. Denn er ist in jedem Augenblick erfüllt von Sinn. So mächtig ist eigentlich dieser Sinn. Warum fragen heute so viele Menschen nach dem Sinn des Lebens? Weil sie ihre Sinne brachliegen lassen. Ganz einfach. Hat noch ein paar mehr Gründe, aber hier ist schon einer, der sehr wichtig ist. Eine zweite Ebene des Sinns ist die seelische Ebene des Sinns. Wo ist hier der Zusammenhang? Hier entsteht der Zusammenhang mit Gefühlen. Wohin meine Gefühle gehen, da entsteht ein Zusammenhang. Wenn ich einen Menschen getroffen habe und er ist mir sympathisch, dann habe ich einen Zusammenhang mit diesem Menschen. Wenn ich an Menschen nur vorbeigehe und die sagen mir nichts, habe ich keinen Zusammenhang mit diesem Menschen. Verstehen Sie, wo besonders viel Sinnlosigkeit entsteht? Wenn Sie als Tourist in einer fremden Stadt durch die Straßen gehen, Sie kennen keinen Menschen, spricht Sie auch niemand an, Sie haben keine Gefühle für diese Menschen, da entsteht ein Eindruck von Sinnlosigkeit. Hingegen, wenn Sie umgeben sind von einem ganzen Pulk von Menschen, Kollegen zum Beispiel, guten Freunden, und Sie feiern zusammen und es ist so angenehm, miteinander zu sprechen, jetzt mit dem, dann mit dem, das ist ein Abend, an dem Sie nicht mehr die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, denn Sie baden in ihm. Sinn des Lebens resultiert aus Beziehungen, wenn uns Menschen etwas angehen, übrigens auch Tiere, auch Dinge. Es gibt Tassen, die Sie zu Hause im Schrank haben, wenn Sie welche im Schrank haben, was ich hoffen möchte. Es gibt Tassen, die lieben Sie und es gibt Tassen, die haben Sie gar nicht zur Kenntnis genommen. Sie haben ungefähr 30, 40, stimmt's? Ich weiß das, ich habe es gesehen. In meinem Schrank sind nämlich auch so viel. Aber nur 2 Tassen liebe ich davon. Und wehe, wenn mit denen was geschieht, wenn jemand unachtsam sie in die Geschirrspülmaschine stellt. Der macht sich mir zum Feind. Also die seelische Ebene, die für moderne Menschen leider nicht mehr ganz von selbst da ist, sondern wir müssen uns selber um diese Beziehungen kümmern, um eine gute Kollegenschaft, um eine gute Freundschaft und auch um gute Liebschaft. Und auf der geistigen Ebene entsteht Sinn, nämlich mit Hilfe unserer Gedanken und Deutungen. Das ist der abstrakte Sinn, aber für uns moderne Menschen ein sehr, sehr wichtiger Sinn. Denn hier denken wir uns, wie die Dinge zusammenhängen. Wie hängt die Erfahrung 1 mit der Erfahrung 2 mit der Erfahrung 3 zusammen, die wir im Betrieb, sagen wir mal, gemacht haben? Im Gespräch mit einem Freund erörtern wir diese Erfahrungen und der Freund macht uns aufmerksam. Guck mal an, das hängt folgendermaßen zusammen. Und dann sage ich, jetzt macht das für mich Sinn. Vorher war es für mich sinnlos. Erst wenn wir Zusammenhänge im Denken sehen, in unserem Deuten, das ganze Deuten, das wir alltäglich haben, wir deuten den anderen Menschen, mit dem wir zusammen sind. Er macht ja ab und zu Äußerungen, nicht wahr? Nicht immer verbale, aber nonverbale. Wie hängen denn diese Äußerungen alle zusammen? Frauen machen sich da einen riesen Kopf darüber. Und erst wenn sie einen roten Faden gefunden haben, dann macht das für sie Sinn, wie das mit dem anderen ist. Dann glauben sie, ihn durchschaut zu haben, fatalerweise, aber sie glauben es zumindest. Also wir konstruieren uns im Denken sehr viel Sinn, nicht nur über andere Menschen, sondern wir konstruieren uns im Denken auch den Sinn des Lebens und den Sinn der ganzen Welt. Wir konstruieren heute sehr viel, zum Beispiel auf der Basis von Kosmologie. So ist die Welt entstanden und dann geschah das und dann geschah das und dann kam die Evolution und dann entwickelte sich das. Das ist heute die gängigste Sinnerzählung, von der ich grundsätzlich auch relativ überzeugt bin, aber als vorsichtiger Philosoph mir natürlich sagen muss, Deutungen sind nie abgeschlossen. Menschen haben schon viele Male geglaubt, auf dem Spur der definitiven Wahrheit zu sein. Alle Deutungen fördern auch Wahrheit zutage, aber nicht die letzte. Wahrheit ist immer noch viel umfangreicher als das, was Menschen sich aktuell vorstellen können. Also im Denken und Deuten machen wir uns sehr viel Sinn, stricken wir uns Zusammenhänge. Unser Leben macht uns genau dann Sinn, wenn wir unser Leben nachverfolgen können, da ist erst das gewesen, dann hat sich das entwickelt, dann kam das, dann kam die Erfahrung, die hatte aber diesen Sinn und so weiter. Dann sind wir mit unserem Leben im Reinen. Wenn aber ein Mensch die Fragmente seines Lebens nicht in Zusammenhang bringen kann, dann stehen sie in seinem Leben herum und beunruhigen ihn ungeheuerlich. Dieser Mensch neigt dazu, keinen Sinn in seinem Leben zu sehen. Obwohl eventuell einer ist, käme darauf an. Solche Gespräche habe ich vielmals geführt, Menschen auf die Spur zu bringen, wo ihr Sinn sein könnte. Ich weiß das selbstverständlich auch nicht. Ich habe halbwegs Glück, wenn ich es für mich weiß. Aber in einem Gespräch können sie sich klarer werden darüber. Auch wenn ihr Gesprächspartner das nicht weiß, aber im Gespräch werden sie sich klarer über sich selbst. Das ist das Unverzichtbare von Gesprächen. Und es gibt möglicherweise noch eine vierte Ebene des Sinns, nennen wir sie die Ebene des transzendenten Sinns. Transzendenz, um das neutral zu formulieren, von lateinisch transcendere, überschreiten. Wir überschreiten dabei die uns erfahrbare Welt. Wohin, das wissen wir nicht genau. Das würde ich gerne offen halten. Andere werden sagen, ich weiß genau wohin, zu diesem und jenem Jenseits, aber das ist ein bestimmter Glaube. Andere Menschen glauben das nicht oder glauben etwas anderes. Das halte ich auch nicht für sehr entscheidend. Für entscheidender halte ich, sich doch zu überlegen, ob ich mir vorstellen kann und ob ich das spüren kann, dass über mein Leben hinaus etwas Offenes ist. Möglicherweise ein nicht genau bestimmbares anderes Leben. Warum könnte das wichtig sein für den Sinn dieses Lebens? Weil ich mir dann in diesem Leben viel ersparen kann. Also ich persönlich habe zum Beispiel eigentlich den Ehrgeiz, ich möchte alle schönen Orte dieser Erde besucht haben, bevor ich sterbe. 1000 Places to See Before You Die. Das ist ein ganzes Buch. Das schaue ich mir an. Und ich habe schon vor wenigen Jahren kalkuliert. Ich habe, wenn es einigermaßen gut läuft, noch 40 Jahre. Wenn ich jedes Jahr 2-3 Mal in Urlaub fahre an einen dieser schönen Orte, kriege ich jedes Jahr 3 Orte hin. Mal 40 ist 120, aber nicht 1000. Daraus folgt, ich werde viele schöne Orte nicht besuchen können in diesem Leben. Und da geht es ja hier nur um die Orte. Ja? Manche haben auch die Auffassung, sie sollten noch einige Beziehungen mehr haben in diesem Leben und sie sollten noch die und jene Karriere machen und sie sollten das und das noch erreichen und merken spätestens in Richtung 60, die Zeit rinnt ihnen davon. Und jetzt werden sie unglücklich und versuchen es natürlich, wie der moderne Mensch so ist, zu zwingen. Resultat? Stress. Lebensstress. Sehen Sie, das können wir mit einem Handstreich wegmachen, indem wir sagen, die anderen, die restlichen 820 Orte, 880 Orte, die besuche ich in meinem nächsten Leben. Und wenn ich es da auch nicht schaffe, dann im übernächsten. Und so weiter. Sie werden sagen, toll gedacht. Und wenn es dann nicht so ist, dann habe ich in diesem Leben gut gelebt. Also, Sinn einerseits ist wichtig, sowohl das Zufallsglück, das Wohlfühlglück, das Glück der Fülle, aber auch das Unglücklichsein. Und noch wichtiger ist der Sinn auf seinen ebenfalls vier Ebenen, von denen wir möglichst keine brach liegen lassen sollten. Wenn Sie das alles berücksichtigen in Ihrem Leben und sich aussuchen, was Sie selbst persönlich davon für wichtig halten, dann gehen Sie an diesem Abend nach Hause und können sogar noch was mitnehmen. Haben Sie herzlichen Dank. Gut, dann haben wir Herr Köpp.
Wilhelm Schmid, ein Meister des Wortes, ein Meister des Formulierens und auch ein Meister der Fülle. Was Sie jetzt gehört haben, ist sozusagen die Kompaktfassung dieses kleinen Büchleins. Ich bin mit diesem kleinen Büchlein an den vergangenen schönen Wochenenden 2 Tage lang im Wald spazieren gegangen, habe immer wieder nur ein kleines Kapitel oder nur einen Teil davon, 2, 3 Seiten gelesen und bin dann wieder weitergegangen. Und dann spürt man, wie viel da drinnen steckt. Also oft sind es so kleine, nur Halbsätze, die mich so faszinieren. Zum Beispiel in dem Kapitel über das Glück der Fülle, also über die Polarität, wo es darum geht, eben die Gegensätze anzunehmen und die Frage, ob wir einverstanden sein können mit beidem, mit dem sogenannten Positiven und dem Negativen. Da schreibt Wilhelm Schmid, nicht nur gelingen, auch misslingen. Nicht nur Erfolg, auch Misserfolg. Nicht nur Lust, auch Schmerz. Nicht nur Gesundheit, auch Krankheit. Nicht nur fröhlich sein, auch traurig sein. Nicht nur Zufriedenheit, auch unzufrieden sein. Nicht nur erfüllte, sondern auch leere Tage. Denn 100 Tage, die als leer und langweilig empfunden werden, sind vollkommen gerechtfertigt für einen einzigen der überbordenden Fülle. Und das fasziniert mich so, nur dieser kleine Halbsatz. Also zuerst eben diese Polaritäten und dann dieser Zusatz, eben 100 leere Tage, was macht es schon? Man kann damit einverstanden sein, wenn es wieder einen der überbordenden Fülle gibt. Und eben in diesem kleinen Büchlein findet man so viele dieser Hinweise, dass ich mir gedacht habe, wozu braucht es noch dicke Bücher, wenn in einem kleinen schon so viel drinnen steckt. Ja, wir haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit für ein kleines Gespräch, für Fragen oder wenn Sie etwas noch genauer wissen möchten oder wenn Sie etwas aufgeregt hat, dass Sie mit etwas nicht einverstanden waren, was Wilhelm Schmid erzählt hat, dann bestünde jetzt die Möglichkeit, an ihn direkt die Frage zu stellen.
Im ersten Kapitel, da haben Sie mal vom Zufallsglück geredet und dann aber auf Schicksal angedeutet. Sehen Sie jetzt einen Unterschied zwischen Zufall und Schicksal?
Der Unterschied zwischen Zufall und Schicksal ist, Zufall fällt uns zu. Und damit ist auch schon gesagt, keine Ahnung woher. Schicksal hat seine Bedeutung daher, dass da was geschickt wird. Da steckt schon im Wort drin, da muss ein Absender sein. Also beim Schicksal vermuten wir einen Absender, beim Zufall eher nicht. Und dann ist natürlich die große Frage, wer oder was ist der Absender? Und da haben wir, glaube ich, keine Chance, es auswendig zu machen. Aber ich habe jedes Verständnis der Welt dafür, dass es uns umtreibt und unruhig macht. Mich selbst auch. Ich vermute auch, es gibt einen Absender. Und ich habe für mich persönlich auch da so meine Vermutungen. Aber definitiv wissen können wir es nie. Ja, das ist in hohem Maße Glaubenssache. Beim Zufall fragen wir gar nicht unbedingt danach, es sei denn, wir verknüpfen den Zufall mit Schicksal, dann fragen wir natürlich, und wer hat geschickt, was hat geschickt und was ist der Sinn, der damit mitkommt. Beim Zufall, also im Wort Zufall steckt erstmal keine Vermutung von Sinn. So verwenden wir es auch häufig. Blanker Zufall. bei Schicksal schwingt sofort mit, wo ist der Sinn? Was steckt dahinter? Nicht nur wer oder was steckt dahinter, sondern auch welcher Sinn steckt da dahinter? Wir haben den Verdacht, da könnte ein Sinn oder Unsinn dahinter sein. Und ich plädiere schon auch dafür, dass wir uns darüber Gedanken machen. Denn dadurch kommen wir stärker in Verbindung mit dem, was geschehen ist, indem wir uns Gedanken darüber machen. Und wir können uns dann ja was zurechtlegen. Viele Menschen machen das ja auch, ja. Konsultieren das Horoskop. Das ist ja nichts anderes, als dem Schicksal nun konkrete Gestalt zu geben. Ich entrüste mich da in keiner Weise darüber und belustige mich da auch nicht. Ich war mal bei einem Mittagessen zusammengesessen mit einer Astrologin, die kannte nichts von mir, gar nichts. Wir kannten uns nicht persönlich, aber wir haben uns gut unterhalten und sie sagte nach dem Mittagessen mir mein Sternzeichen auf den Kopf zu. Und es stimmte. Und seit damals bin ich zwar nicht überzeugter Astrologe, aber vorsichtig, könnte ja doch was dahinter stecken. Könnte doch so sein, dass die Sterne auf uns Einfluss nehmen und dann eben bestimmte Konstellationen von Sternen Einfluss auf unser Leben haben. Das ist nicht auszuschließen.
Ja, ich möchte erst mal Danke sagen. Ich habe Sie einmal im ORF gehört und da hat mich das so fasziniert. Da haben Sie das aber von 29 Tagen gesagt, dass der 30. Tag dann der des Glücks sein darf. Und das hat mich so fasziniert für mein eigenes Leben. Und ich konnte Gott sei Dank meine Geschichte aufarbeiten und bin heute da, was Sie mir so erzählen, aus eigener Erfahrung in den Sinn gekommen. Und das macht mein Leben so lebendig und so frei. Und ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass ich Sie kennengelernt habe.
Schön.
Danke.
Danke.
Danke, ja. Auch solche Rückmeldungen sind ganz wichtig. Zunächst noch hier, dann komme ich zu Ihnen.
Für mich hat Glück viel mit Zufriedenheit zu tun. Was sagen Sie dazu?
Ja, die Zufriedenheit ist zweifellos ein Teil des Wohlfühlglücks. Also gehört zu dieser ganzen Skala, die im Wohlfühlen, wenn wir zufrieden sind, fühlen wir uns ja in aller Regel auch wohl. Aber das ist selbstverständlich auch das Problem der Zufriedenheit. Es gibt nicht nur Zufriedenheit, es gibt auch Unzufriedenheit. Das können wir nicht ausschalten. Es ist gut, wenn wir Zeiten der Zufriedenheit kennen, die tun uns gut und wir sollen die auch suchen und ein bisschen was können wir da ja auch dafür tun, einfach mal eine Weile zufrieden zu sein und nicht wieder was anderes haben wollen. Dann aber auch nicht böse darüber zu sein, dass die Zufriedenheit auch mal wieder weggeht. Das ist nicht nur misslich, sondern ich glaube, das ist auch ein Vorteil. Denn Entwicklung, Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung und Entwicklung in einer Beziehung kommt nicht aufgrund von Zufriedenheit zustande, sondern immer nur aufgrund von Unzufriedenheit. Wenn es uns also gelänge, wenn wir das mal voraussetzen, dass wir immer nur zufrieden sind, naja, streng genommen wären wir dann nie von den Bäumen runtergestiegen. Die Menschen sind die Tiere, die immer wieder neu unzufrieden sind. Und genau deswegen haben sie es so weit gebracht. Und insofern sollten wir auch etwas stärker einverstanden sein mit dem Unzufriedensein. Das stellt sich manchmal ein, auch ganz von selbst, wie Sie wissen. Das brauchen wir gar nicht bestellen, das kommt schon von selber. Und wenn es kommt, dann nicht böse darüber sein, sondern sich sagen, was kann diese Zeit jetzt für mich bringen, wohin soll es jetzt sich neu entwickeln. Und wenn Sie die Kunst- und Kulturgeschichte anschauen, ein Vincent van Gogh hat seine Gemälde nicht aus Zufriedenheit herausgemalt. Ein Michelangelo auch nicht. Nahezu keiner derer, die kreativ arbeiten, hat gearbeitet, weil er zufrieden war. Und er war im Grunde nie zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Ein Picasso. Das hat ihn immer wieder weitergetrieben. Und das hat letzten Endes die Werke geschaffen, vor denen wir dann bewundernd stehen. Also die Unzufriedenheit hat schon auch ihren Sinn.
Sie haben von Schicksal und Zufall gesprochen. Ich glaube, Schicksal wiegt schwerer als der Zufall. Wie kann ich erkennen, wann ist es Schicksal und wann ist es Zufall?
Ich fürchte, da haben wir keine Chance. Möglicherweise sind beide auch identisch, das wissen wir nicht. Ich weiß nur eins, wenn wir eine Beziehung beginnen zu einem anderen Menschen, ich meine eine Liebesbeziehung, dann spricht die nüchterne Überlegung dafür, dass das mit großer Sicherheit der blanke Zufall war, diesen Menschen getroffen zu haben. Aber alle Beobachtungen an uns selbst und anderen sprechen dafür, dass niemand damit leben kann. Sondern wir wollen, dass es Schicksal war. Und dann erfinden wir irgendwas, das darauf hindeutet, dass es ganz klar Schicksal war. Das konnte nicht anders sein, dass ich in dieser Sekunde genau an diesem Ort war und eben nicht woanders. Das hat Gott so gewollt, das haben die Sterne so gewollt, das haben unterirdische Mächte so gewollt oder noch andere Mächte, die ich nicht benennen kann. Aber irgendetwas oder irgendjemand hat das so gewollt und dadurch wird es Schicksal. Dadurch wird es dann schwerer. Deswegen wollen wir, dass es Schicksal war, weil Zufall wäre, naja, hättest du links geblinzelt, hättest du einen anderen getroffen. Das ist ja wohl schade dafür, dass man jetzt das ganze Leben miteinander verbringt. Nein, wenn die ganze Schwere des Schicksals drauf lastet, nicht wir haben das zufälligerweise so erlebt, sondern es hat sich etwas mit uns gemacht. Meine Tochter hat das, die ist 20 Jahre und ist jetzt in einer festen Beziehung und das sah erstmal nicht so danach aus und ich habe sie neulich gefragt, jetzt darf ich mit ihr darüber sprechen, sag mal, das sah ja nicht so aus und dann hat sie bestätigt, ja, das war so, der wollte eigentlich gar keine feste Beziehung, aber man kann ja im Leben nicht über alles bestimmen. Das lässt jetzt offen, wer dafür gesorgt hat. War es eine Schicksalsmacht oder war sie es persönlich, die so viel Attraktivität erzeugt hat, dass er halt nicht anders konnte? Man kann im Leben nicht über alles bestimmen. Das fand ich sehr, sehr schön. Das gibt jetzt dem Ganzen ein Gewicht.
Ist so eine Diskussion nicht auch ein bisschen ein Luxusprodukt, wenn ich jetzt denke an die Millionen, die in Slums leben? Wo ist da die Fülle des Glücks, die ja jedem Menschen zustehen würde? Ist das möglich?
Diese Menschen, die in Slums leben, haben mit relativ großer Sicherheit das Glück der Fülle. Sie haben vielleicht in sehr eingeschränktem Maße das Wohlfühlglück, aber in hohem Maße das Glück der Fülle, in viel höherem Maße als wir. Das sind Menschen, die einverstanden sein können damit, dass das Leben nicht nur Lüste, sondern Schmerzen hat. Nicht nur Freude, sondern Ärger hat. Nicht nur Gesundheit, sondern Krankheit. Der einzige Unterschied ist, die Menschen können sich es auch gar nicht aussuchen. Wir sind diejenigen, die uns dasselbe erst sagen müssen. Kannst du denn damit einverstanden sein, dass das Leben zum Beispiel auch Krankheit hat? Im Slum ist das keine Frage, kannst du, sondern du musst, sonst kannst du nicht überleben. So wie aber der leiseste Luxus kommt, kommt die Frage nach dem Glück, nach dem Wohlfühlglück. Ich erlebe das gerade. Ich bin am Freitag auf dem Flug nach Peking, weil dieses Buch über Glück jetzt auf Chinesisch übersetzt worden ist. Und zwar dieses Buch über das Glück, weil sehr viele Chinesen mittlerweile etwas mehr Wohlstand erleben. Sehr viele heißt 200, 300 Millionen von den 1,2 oder 1,5 Milliarden. Und insofern dachten sie, haben alles richtig gemacht, nämlich so wie im Westen. Denn wir sind sehr wohl der Maßstab für sie. Auch wenn das offiziell nicht so gesagt wird, aber das ist faktisch doch so. Also sie haben alles richtig gemacht, den Wohlstand angehoben und jetzt erwarten sie, dass sie aber auch genauso glücklich sind wie die Menschen im Westen. Woher wissen sie, dass wir glücklich sind? Naja, aus den Fernsehfilmen. Tja, und jetzt sind sie es aber nicht. Und jetzt wundern sie sich. Womit hängt denn das zusammen? Ich werde es Ihnen schon erklären, dass es keinerlei zwingenden Zusammenhang gibt zwischen Wohlstand und Glück. Ganz im Gegenteil, dass die Gefahr wächst, mit wachsendem Wohlstand unglücklicher zu werden. Warum? Weil die Erwartungen viel höher werden und damit das Potenzial des Unglücklichwerdens wächst. Während die Menschen, die im Slum leben, denkbar geringe Erwartungen haben und insofern auch die Kleinigkeiten, die sie sehr wohl auch haben, wie zum Beispiel eine starke Liebesbeziehung, starke Freundschaftsbeziehungen und sinnliche Erlebnisse, dieses Glück können sie besser nutzen als wir. Das muss uns nicht dazu führen, zu sagen, wir müssen auch nicht an deren Verbesserung, an der Verbesserung ihrer Lebenssituation arbeiten, wenn die Menschen das selber wollen. Die meisten wollen das ganz offenkundig. Dann können wir das tun. Aber wir müssen ihnen nicht absprechen, dass die weniger Glück hätten als wir. Das haben sie mit Sicherheit nicht.
Bei der Diskussion und auch beim Vortrag sind mir viele Querverbindungen eingefallen zu früheren Vorträgen, zum Beispiel jetzt zum Zusammenhang von Wohlstand und Glück. Matthias Binswanger hat hier gesprochen über das Thema Tretmühlen des Glücks oder zu den vielen Wahlmöglichkeiten neben 1000 schöne Plätze oder viele Beziehungen. Peter Gross hat hier gesprochen über die Multioptionsgesellschaft. Diese Vorträge finden Sie alle auf unserer Homepage, Arbeiterkammer Vorarlberg, unter Wissen fürs Leben, die Sie also auch im Nachhinein anschauen können, genauso wie diesen Vortrag, den Sie heute gehört haben, dass der auf der Homepage nachher noch einmal zur Gänze in Ruhe angeschaut werden kann. Oder eben, Sie haben wahrscheinlich fast noch mehr davon, wenn Sie dieses kleine Büchlein in Ihrem Tempo, in Ihrem Rhythmus, in den Portionen lesen, die für Sie angebracht sind. Hinten ist ein Büchertisch, da gibt es diese Exemplare, wie gesagt, ist jetzt in mehr als 10 Sprachen übersetzt. Die neueste Sprache ist Chinesisch und Wilhelm Schmidt reist bald nach Peking und Shanghai, um dort dieses Büchlein zu präsentieren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Vielen Dank für diesen wunderbaren Vortrag und für die Diskussion dazu. Danke.
Dankeschön. Danke. Danke. Danke.